NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. November 1755. Der Geburtstag der Geschichtenerzählerin Dorothea Fiemann.
Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben, und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld auch an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein, Gold und Silber, Becher und Kleinode.
Andächtig rührt die Märchenfrau in ihrem Café. Die jungen Herren haben ihr nicht nur das sündhaft teure Getränk serviert, sie haben sogar ein silbernes Löffelchen zur Tasse gelegt. Ein silbernes Löffelchen. Gerade so, als gehöre sie, die bitterarme Dorothea Fiemann, zu den vornehmen Leuten. Kein Wunder also, dass sie die Besuche bei den Brüdern Grimm liebt und bereitwillig erzählt.
Auch gab sie eine Kammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede bekam ein Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen.
Die beiden Gelehrten hängen gebannt an ihren Lippen und schreiben alles auf. Die Geschichte vom Dummling, der mit Hilfe einer Kröte das Königreich gewinnt, oder die vom verzauberten Prinzen im Eisenofen. Die Gänsemagd fasziniert die Brüder besonders. Jene seltsam dunkle Mär von der bösen Kammerfrau, die die Prinzessin unterwegs zum Kleidertausch zwingt und als Braut ins Schloss einzieht, während die Königstochter zum Gänsehüten aufs Feld geschickt wird. Und vom Pferd Falada, dessen abgeschlagener Kopf in einem Torbogen hängt.
Des Morgens früh, da sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen: »O du Falada, da du hangest!« Da antwortete der Kopf: »O du Jungfer Königin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen!« Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus und sie trieben die Gänse aufs Feld.
Im Frühjahr 1813 waren die Märchensammler Jakob und Wilhelm Grimm durch die Töchter des französischen Predigers Ramü auf Dorothea Fiemann aufmerksam gemacht worden. Wilhelm schreibt an seinen Bruder Ferdinand:
»Wir haben jetzt eine prächtige Quelle für die Märchen. Eine alte Frau aus Zweren, die unglaublich viel weiß und sehr gut erzählt. Sie kommt fast alle Wochen einmal und lädt ab. Da schreiben wir an 3 bis 4 Stunden abwechselnd ihr nach und haben nun eine so schöne Fortsetzung, dass wir vielleicht bald einen zweiten Band liefern können.«
Die Grimms haben ja einen Band Märchen gesammelt über 6 Jahre, den Band 1 von 1806 bis 1812, und das hat ziemlich lange gedauert.
Holger Ehrt, Professor für Germanistik an der Universität Kassel. Für den Grimm-Forscher nimmt Dorothea Fiemann unter den Beiträgern der Märchensammlung eine herausragende Rolle ein.
Sie hat als Einzelperson die meisten Märchen zur Sammlung beigetragen. 36 Märchen, das ist eine große Anzahl. Ja, die muss man sich erst mal merken.
Zwar gehen einige ihrer Märchen nur zum Teil in die Sammlung ein, 24 nehmen die Grimms allerdings sogar fast ohne Bearbeitung auf, weil sie ihnen als besonders authentisch erscheinen.
Das war ja immer das Problem der Brüder Grimm. Sie wollten möglichst gute mündliche Überlieferungen, weil es damals ihre Überzeugung war, dass die Märchen Relikte mythologischer Überlieferungen erhalten haben. Und die Märchen von Dorothea Fiemann hatten in der Tat einige sehr alte Elemente. Und das hat die Qualität ihrer Märchen auf eine unauffällige Weise bezeugt.
Wie die Geschichte von der Gänsemagd. Ihr bekanntestes Märchen.
Das ist nun sehr berühmt und ist auch ein sehr gutes und altes Märchen, weil man darin diesen alten Tristan und Isolde-Mythos findet aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Und das zeigt eben, dass die Märchen, die sie erzählt hat, nicht einfach irgendwelche Erfindungen waren, sondern dass da schon eine gewisse mythische Tiefe zu beobachten ist.
Als der 21-jährige Jakob und der 20-jährige Wilhelm mit ihrer Märchensammlung beginnen, herrscht Napoleon über weite Teile Europas. Seit 1807 residiert sein Bruder Jérôme Bonaparte im Kasseler Schloss und Jakob betreut die Bibliothek des Königs von Westfalen. Dabei mögen die Grimms die Franzosen nicht besonders. Sie schwärmen für die Idee eines deutschen Nationalstaates. Durch die Rückbesinnung auf Texte aus alten Zeiten wollen sie zur Stärkung des nationalen Bewusstseins beitragen.
Das war ja die Vorausannahme, warum sie die Märchen überhaupt gesammelt haben. Die wurden ja nicht gesammelt, um Kindern schöne Abendlektüren zu verschaffen, sondern weil man damit das verloren geglaubte germanische Altertum retten wollte.
Die jungen Gelehrten sind überzeugt, dass gerade in Hessen die Voraussetzungen dafür ideal sind. Der hier ansässige germanische Volksstamm der Katten hat sich kaum von der Stelle bewegt.
Weil die Katten, also die Hessen, die Völkerwanderung verschlafen hatten. Und daraus schlossen sie, dass die Märchen hier besonders alt sein müssten.
Dorothea Fiemann, die sie für eine urhessische Bäuerin halten, erscheint den Brüdern als mustergültige Bewahrerin der Volkspoesie. Deshalb stellen sie die 57-Jährige im zweiten Märchenband sogar persönlich vor. Mit einem Porträt, das Bruder Ludwig, der Maler, mit feinem Bleistift gezeichnet hat. Es zeigt eine ältere Frau in bäuerlicher Tracht mit Brusttuch und Häubchen. Wilhelm schreibt in seiner Vorrede:
Einer jener guten Zufälle aber war die Bekanntschaft mit einer Bäuerin aus dem nahe bei Kassel gelegenen Dorfe Zweren, durch welche wir einen ansehnlichen Teil der hier mitgeteilten, darum echt hessischen Märchen, sowie mancherlei Nachträge zum ersten Band erhalten haben. Diese Frau, noch rüstig und nicht viel über 50 Jahre alt, heißt Fiemännen, hat ein festes und angenehmes Gesicht, blickt hell und scharf aus den Augen und ist wahrscheinlich in ihrer Jugend schön gewesen.
Nun galt die Fiemann für die damalige Zeit zwar als alte Frau, doch eine Bäuerin war sie nicht und auch weit weniger hessisch, als die Brüder annahmen.
Als sie die Brüder Grimm 1813 kennenlernte, war sie die Gattin eines Schneiders und es ging ihr nicht sehr gut. Sie war sehr verarmt. Allerdings kam sie aus einer Gastwirtschaft und ihre Familie war nicht unvermögend. Und dass sie ihre Produkte auf dem Marktverkauf haben sollte, stimmt auch nicht. Denn sie hat in einem ganz kleinen Haus gewohnt, da war kein Garten. Das ist einfach eine Behauptung, die irgendwann mal in die Forschung sich eingeschlichen hat. Was sollte sie verkauft haben? Sie war zu arm.
Im Grunde weiß man nur sehr wenig über diese Frau. Das fängt schon mit ihrem Geburtsdatum an. Allgemein wird der 8. November 1755 angenommen. Belegt ist allerdings nur, dass sie am 9. November getauft wurde. Ihr Vater, Isaac Pearson, betreibt die Gastwirtschaft Knallhütte bei Baunatal. Seine Vorfahren sind als verfolgte Hugenotten in den Kasseler Raum gekommen, sodass die vermeintlich stockhessische Märchenfrau auch französische Wurzeln hat. Ob sich deshalb allerdings französische Elemente in ihren Märchen finden, ist umstritten.
Auch da hat die Forschung ein bisschen übertrieben. Ihre Märchen sind natürlich auch mit einigen Märchen ähnlich, die wir aus französischen Aufzeichnungen kennen. Aber der größte Teil findet sich in einer neapolitanischen Märchensammlung im Pentamerone und italienische Vorfahren hat sie nun nicht.
Das aufgeweckte junge Mädchen muss viele der Geschichten in der Knallhütte gehört haben, wenn sie abends die Fuhrmänner, Kaufleute oder Reisenden bedient hat.
Man wird sich, so nimmt man heute an, diese Märchen abends aus Unterhaltungsgründen erzählt haben. Ja, das war so eine große Gaststube, die wurde mit Stroh eingestreut und dann haben die Gäste der Gastwirtschaft dann auch in dem Raum geschlafen. Und das erklärte zumindest die breite Streuung dieser Märchen, dass sie vollkommen verschiedene Märchen erzählt.
Mit 22 heiratet Dorothea den Schneider Nikolaus Fiemann, weil sie schwanger ist. Die beiden bekommen kurz hintereinander zwei Töchter und bleiben 10 Jahre in der Knallhütte wohnen, bis Dorotheas jüngere Schwester Anna Sabina die Gastwirtschaft übernimmt. Darüber ist es wahrscheinlich zu einem heftigen Streit gekommen, denn die Fiemanns ziehen ins Dorf Niederzweren, in eine äußerst bescheidene Wohnung. Nach dem Tod des Vaters erbt Dorothea etwas Geld und kauft davon die Hälfte eines winzigen Hauses.
Aber selbst dieses wurde kurze Zeit später von einem ihrer Schwiegersöhne ausgelöst. Das heißt, sie und ihr Mann konnten nicht mal dies kleine Häuschen halten. Und das sagt doch einiges über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse.
Obwohl Nikolaus Fiemann Schneider ist, lebt die schließlich 8-köpfige Familie stets in großer Armut. Ein Trinker und Tunichtgut sei er gewesen, erzählen später die Enkel. Deshalb schätzt Dorothea Fiemann auch ihre Besuche bei den Grimms. Sie bekommt ein bisschen Geld zugesteckt, dazu ein Glas Wein und die Tasse Kaffee mit dem Silberlöffelchen. Ein unfassbarer Luxus in ihrem armseligen Leben. Dafür nimmt sie in Kauf, dass sich die Nachbarn das Maul zerreißen, wie ihre Enkelin berichtet hat.
Sie ist durch diese Besuche in Kassel in üble Nachrede gekommen. Wie es auf den Dörfern geht, wo neidische, unverständige Leute hinter dem, was ihre Beschränktheit nicht fassen und sich nicht erklären kann, leicht etwas Böses vermuten.
Das erklärt auch, warum die Brüder so große Mühe haben, Märchen von alten Frauen zu bekommen. Die meisten ihrer Zuträgerinnen sind gebildete junge Damen aus besseren Kreisen, während sich die Alten hartnäckig weigern, aus Angst in Verruf zu geraten. Dorothea Fiehmann ist zu arm, um darauf Rücksicht zu nehmen. Von Mai bis September kommt sie einmal pro Woche zu den Grimms in die Marktgasse. In dieser Zeit erzählt sie ihnen Märchen wie Die kluge Bauerntochter, Die drei Federn oder Dr. Allwissend.
Sie bewahrt diese alten Sagen fest in dem Gedächtnis, welche Gabe, wie sie sagt, nicht jedem verliehen sei und mancher gar nichts behalten könne. Dabei erzählt sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig, mit eigenem Wohlgefallen daran. Erst ganz frei, dann, wenn man will, noch einmal langsam, sodass man ihr mit einiger Übung nachschreiben kann.
Besonders entzückt sind Jakob und Wilhelm darüber, dass die Märchenfrau ihre Geschichten nicht variiert.
Niemals ändert sie bei einer Wiederholung etwas in der Sache ab und bessert ein Versehen, sobald sie es bemerkt, mitten in der Rede gleich selber.
Auffällig an ihren Märchen ist, dass kaum Hexen oder Feen vorkommen. Es gibt auch keine schlafenden Schönen, die wachgeküsst werden. Im Gegenteil, Dorothea Fiehmanns Frauenfiguren müssen sich das Happy End mühsam verdienen. Grimm-Forscher Holger Erhardt:
Bei ihr sind die Frauen schon etwas tatkräftiger, das passt auch ein bisschen zu ihrem Leben. Gewisse Märchenerzähler merken sich bestimmte Märchen eher, weil sie ihnen entsprechen. Das ist ein unterbewusster Prozess.
So wird die Gänsemagd nicht nur erniedrigt, sondern dazu von einem frechen Knaben gequält, der ihr die goldenen Haare ausreißen will.
In dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen. Und Kürtchen lief und wollte danach greifen. Da sprach sie schnell: Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.
Wiederholungen, Verse und Bannsprüche sehen die Grimms als Beleg dafür, dass die Märchen aus uralten Zeiten stammen. Dorothea Fiehmann liefert ihnen davon reichlich.
Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, lass geschwind ziehen, wer draußen wär.
Viele ihrer Formulierungen gefallen den Brüdern so gut, dass sie sie bei der Überarbeitung des ersten Teils einfügen. So beginnt das Märchen vom Froschkönig in der Urfassung.
Es war einmal eine Königstochter, die ging hinaus in den Wald und setzte sich an einen kühlen Brunnen.
In der Ausgabe von 1815 heißt es:
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich wunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien.
Die fabelhafte Zusammenarbeit zwischen Dorothea Fiehmann und den Grimms währt nicht lange. Am 30. August 1814 fertigt Ludwig Grimm die berühmte Zeichnung von ihr an. 4 Tage später erzählt sie das letzte Märchen, Der Teufel und seine Großmutter. Dann muss sie ihre Besuche einstellen. Im Dezember schreibt Wilhelm an Jakob in Wien:
Denk, unsere Märchenfrau ist sehr krank gewesen und kam neulich blass und zitternd. Der Kummer hatte sie niedergeworfen, da ihre Tochter mit 6 Kindern kam, welchen der Vater gestorben war.
Durch die vielen Enkel wird die Not in der kümmerlichen Hütte noch größer. Außerdem verschlimmert sich ihre Krankheit. Dorothea Fiehmann liegt ein halbes Jahr elend im Bett. Sie stirbt am 17. November 1815, kurz nach ihrem 60. Geburtstag. Ihre Märchen aber sind durch die Bücher der Grimms in die Weltliteratur eingegangen.
Da sprach die falsche Braut: Die ist nichts Besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist. Und 2 weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Gasse auf Gasse ab zu Tode schleifen. Das bist du, sprach der alte König, und hast dein eigen Urteil gefunden, und danach soll dir widerfahren. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin, und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Dorothea Fiehmann, die am 8. November 1755 geboren wurde. Redaktion: Hildegard Schulte.
NDR Info.